Der Predigtext für diesen Sonntag Rogate ist aus dem Johannesevangelium genommen, aus Johannes 16, Vers 23b bis 33. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater etwas bitten werdet, so wird er es euch geben in meinem Namen. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Solches habe ich zu euch in Sprüchen und Bildern geredet. Es kommt aber die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An demselben Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebet und glaubet, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und gekommen in die Welt. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger: Siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst nicht, dass dich jemand frage. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeglicher in das Seine, und mich allein lasset. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Herr, nun mache unsere Herzen offen für dein Evangelium und was du uns heute sagen willst. Amen. Liebe Gemeinde, es war auf einer Brunnenbaustelle tief im ugandischen, afrikanischen Busch in der Savanne, da plötzlich gab es einen Zwischenfall. Da blieb plötzlich, das Loch drohte einzustürzen, plötzlich versagte der Antriebsmotor unseres Bohrgerätes. The only thing we now can do anymore is to pray, sagte mein afrikanischer Brunnenbauvorarbeiter. Jetzt hilft nur noch beten. Damit hatte er recht. Und wir traten vor den Herrn im Gebet, denn die Situation war wirklich sehr ernst. Sollte das Loch einstürzen und der Imlochhammer, ein Spezialbohrer mit 50 Meter Bohrgestänge einschließlich Schwerstange, verschüttet werden, dann wären 30.000 Euro mit einem Schlag verloren. Wir beteten den Herrn zu dem Herrn, dass er es schenken möge, dass das Gerät wieder ansprang. Tatsächlich, der Motor sprang wieder an und wir konnten die Bohrgarnitur, das heißt den Imlochhammer, mitsamt dem Gestänge aus dem Bohrloch unversehrt bergen. Das war nicht nur Können im Brunnenbau, das war reine Gnade, liebe Gemeinde. Ja, und ums Gebet geht es auch zunächst in unserem Predigtext. Was ist eigentlich das Gebet? Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Am guten wie am bösen Tage dürfen wir als Gotteskinder im Namen Jesu zu ihm kommen. So haben wir es alle einmal im Konfirmandenunterricht gelernt. Und Jesus Christus verheißt es uns das selbst mit seinen Worten am Beginn des Predigtextes: Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, so wird er es euch geben in meinem Namen. Damit verheißt uns unser Herr Jesus Christus etwas ganz Großes. Unsere Gebete verhallen nicht im luftleeren Raum des Weltalls. Nein, der lebendige Gott erhört unsere Gebete. Aber dabei ist es wichtig, dass wir im Namen Jesu Christi beten, weil er unser Fürsprecher vor dem lebendigen Gott ist. Der lebendige Gott will, dass wir ihn anrufen. Und er hat zugesagt, uns zu hören. Und das Gebet, das ist die Macht, mit der die Gemeinde Jesu Christi die Welt überwindet. Das Gebet hat eine ungeheure Kraft, liebe Gemeinde. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. So erfahren wir es in Jakobus 5, Vers 16. Ich habe Ihnen hier einen Pickel mitgebracht. So eine Spitzhacke oder ein Pickel, das ist im Straßenbau ein ganz wichtiges, unentbehrliches Werkzeug. Und wer zum Beispiel schon mal einen alten Baumstumpf gerodet hat, der weiß, mit so einem Pickel, wenn man unter dem Stumpf das Werkzeug ansetzt, dann kann man mit der Hebelwirkung den Stumpf lockern, heben und schließlich entfernen, was man von Hand nicht könnte. Und genau so ist das Gebet ein geistlicher Hebel. Das ist ein geistlicher Hebel, den Gott uns schenkt, der ganz, ganz viel bewirken kann. Wir sehen es ja zum Beispiel in der Kirchengeschichte. Pfarrer Heinrich Körber, der Gründer der Liebenzeller Mission, war ein Mann des Gebets. Er betete stundenlang für die Weltmission, draußen auf dem Missionsfeld, aber auch für die Innenmission in seinem Gemeinschaftsverband. Und der lebendige Gott, er hat seine Gebete gnädig erhört. Und durch die Arbeit der Liebenzeller Mission kamen ganz viele Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus und kommen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus bis heute. Und so werden auch wir ermutigt, im Gebet alles vor Gott zu bringen, was uns Not, Sorge und Mühe macht. Wir werden auch dazu ermutigt, für unsere Regierung, unsere Obrigkeit zu beten, für unser Land, aber auch für die verfolgten Geschwister in der Christenheit, zum Beispiel unsere Geschwister in Nordkorea oder in China oder in den arabischen und islamischen Ländern. Für unsere Nächsten, Nachbarn, Verwandten, ja, für alle dürfen wir Fürbitte tun. Das ist etwas ganz Großes, liebe Gemeinde. Aber freilich, manchmal sieht es auch so aus, als ob der lebendige Gott uns gar nicht hören will. Aber dann müssen wir wissen, auch wenn er unser Gebet scheinbar, aber nur scheinbar nicht erhört, dann dürfen wir wissen, Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides über uns. Er weiß, was wir wirklich brauchen. Und er hört uns, auch wenn er nicht das tut, wie wir es uns wünschen oder gar erhoffen. Und dabei erfahren wir oft im Nachhinein, wie gnädig er unsere Gebete doch, wenn auch anders, erhört hat. Ein kleines Erlebnis. Ich habe vor ein paar Jahren das Fluchthorn in der Silvretta, das ist ein 3300 Meter hoher Berg mit drei Gipfeln, überschritten. Und dann, als wir den Nordgipfel überschritten hatten und vom Mittelgipfel abstiegen, da führte die Route in eine fürchterlich brüchige, unangenehme Flanke. Es war ekelhaft brüchiges Gneisgestein, jeder Tritt kam ins Rutschen, alles, was man anfasste, kam entgegen. So ein Mist, sagten wir. Was ist denn das für eine blöde Routenführung? Warum müssen wir in diese Bruchflanke absteigen? Fragte ich mich und mein Freund. Aber im Nachhinein, als wir auf dem Südgipfel saßen, da erkannten wir, der Weg, wie wir ihn uns vorgestellt hätten, direkt über den Grat, wäre gar nicht möglich gewesen. Da wären wir in überhängenden Abbrüchen gelandet und keineswegs durchgekommen, wahrscheinlich abgestürzt. Da sahen wir im Nachhinein, dass diese Routenführung, auch wenn sie auf den ersten Blick unangenehm war, doch die einzig mögliche und die einzige war, die uns wirklich zum Ziel brachte. Und genau so, liebe Gemeinde, ist es doch auch im Leben. Mir persönlich ging es so. Im Jahre 1979 wurde ich über Nacht ganz schwer krank. Ich kam aus einem Jungscharlager zurück und bekam eine Gehirnhautentzündung. Viele beteten damals für mich, Brüder aus dem CVM, aus der Verwandtschaft, dass ich schnell gesund werde und das Abitur machen könnte. Das Gebet um die Genesung wurde erhört, aber nicht um Erfolg in der Schule. Ich konnte plötzlich gar nichts mehr behalten. Wenn eine Klassenarbeit anstand, lernte ich wie verrückt davor aber als das Blatt vor mir lag, wusste ich nichts mehr. Völliger Blackout. Rien ne va plus, sagt der Franzose dazu. Nichts geht mehr. Stunde null in meinem Leben. Ja, und es war gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt einen Beruf erlernen könnte, weil ich vor jeder Klausur, wie man sie damals nannte, fast durchdrehte. Da kamen dunkle Gedanken. Und wenn ich ehrlich bin, bis hin zu Selbstmordgedanken. Aber dann im Nachhinein hat der lebendige Gott doch die Gebete gnädig erhört. Ich habe die Schule verlassen und dann eine Ausbildung zum Straßenbauer gemacht. Danach habe ich mich zum Brunnenbauer weiterbilden können. Und diese Führung des lebendigen Gottes, sie wurde mir im Nachhinein zum Segen. Auch beim Studium der Geologie später auf dem zweiten Bildungsweg, da profitierte ich von den praktischen Erfahrungen, die ich auf der Baustelle gemacht hatte. Ich konnte mir im Gegensatz zu meinen Studienkollegen unter Verdichtung etwas vorstellen, weil ich halt selber mal mit einem Plattenrüttler gearbeitet hatte. Und somit wurde mir die völlig anders erwartete Gebetserhörung unseres gnädigen Herrn zum großen Segen, nicht zuletzt auch in Uganda. Ohne meine praktische Erfahrung und Ausbildung als Brunnenbauer hätte ich diesen Dienst gar nicht antreten dürfen können. Ja, der lebendige Gott, er erhört unsere Gebete, auch wenn es manchmal anders geschieht, als wir es erhoffen, aber er hört sie, denn er hat uns unendlich lieb. Von uns aus sind wir seit dem Sündenfall von dem lebendigen Gott um unserer Sünde willen verloren. Wir sind von ihm getrennt. Aber Gott kann es nicht mit ansehen, wie wir um unserer Sünde willen verloren gehen müssen. Und deswegen hat er Jesus Christus, seinen Sohn, für uns in diese Welt gesandt. Er hat seinen Sohn für uns geopfert. Er hat seinen Sohn für uns dahingegeben. Das heißt, unter das Gericht gegeben. Er hat seinen Sohn Jesus Christus, das Einzige, was er hat, für uns am Fluchholz, am Kreuz sterben lassen. Und damit sind wir von aller Sünde frei. Damit sind wir gerechtfertigt. Und damit reicht es für jeden von uns zum ewigen Leben. Denn Jesus Christus, er vollbringt durch seinen Tod am Kreuz die Leistung, die wir nicht zu vollbringen imstande sind. Mir ist es immer klar geworden im Blick auf Afrika. Im alten Ghana zum Beispiel war es üblich, wenn der König eines bestimmten Stammes starb, dann musste ein Mensch sterben, dann wurde ihm die Halsschlagader durchgeschnitten, das Blut aufgefangen und mit dem Blut dieses Menschenopfers die Stuhlbeine des Thrones eingestrichen, damit die Seele des Königs frei würde. Und an diesen schrecklichen Menschenopfern, liebe Gemeinde, da sehen wir, was Jesus für uns getan hat, dass er es für uns vollbracht hat. Und in ihm, in Jesus Christus, da sagt der lebendige Gott Ja zu uns, da sagt er Ja zu jedem Einzelnen von uns hier in der Kirche. Zu jedem einzelnen Menschen sagt der lebendige Gott Ja. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja, schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 20. Ja, die Liebe Gottes, die in allen Verheißungen des Alten Testamentes, angefangen von Noah und Abraham, wie in denen des Neuen Testamentes zum Ausdruck kommt, sie findet in Jesus Christus ihren Höhepunkt. Mit seinem Sohn Jesus Christus schenkt uns der lebendige Gott Gemeinschaft mit ihm, schon in diesem irdischen Leben, aber vielmehr. Er schenkt uns eine Gemeinschaft mit ihm, die über Tod und Grab hinausgeht und in das ewige Leben mündet. Und daher dürfen wir zu dem lebendigen Gott, und das ist zum Beispiel für einen strengen Juden undenkbar, dürfen wir zu ihm kommen wie Kinder zu ihrem Vater. Wir dürfen ihn mit Abba, lieber Vater, anrufen. In Jesu Christi Namen dürfen wir ihn wie Kinder ihren Vater bitten und zu ihm kommen. Nach seiner Auferstehung hat ja Jesus Christus die unsere Raum-Zeitwelt verlassen und ist zum Vater zurückgekehrt. Das gedenken wir am kommenden Himmelfahrtsfest. Aber von dort wird Jesus Christus einst wiederkommen in Macht und Herrlichkeit, und dann wird die Weltgeschichte zu Ende und am Ziel sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus Christus annehmen. Denn er sagt es ja selbst in Johannes 14, Vers 6, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann haben wir, wenn wir ihn lieb haben, auch den Vater im Himmel lieb, als unseren himmlischen Vater und auf unserer Seite. Denn unser Herr Jesus Christus, er ist der königliche Sieger. Als er sterbend am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, hat er Sünde, Hölle, Tod und Teufel ein für allemal besiegt. Und der Teufel führt auf Golgatha nur noch Rückzugsgefechte, die freilich sehr erbittert sein können. Betrachten wir einmal die Weltgeschichte. Nach der Landung in der Normandie der Alliierten am 6. Juni 1944 war die entscheidende Schlacht gegen Hitler-Deutschland geschlagen. Aber der deutschen Wehrmacht gelangen immer noch scheinbar glänzende Siege, die den Alliierten schwerste Verluste zufügten. Zum Beispiel die Ardennenoffensive im Dezember 1944, wo die Alliierten wieder nach Frankreich über die Ardennen zurückgedrängt wurden. Aber die entscheidende Schlacht war geschlagen. Und somit war das Ende des Dritten Reiches nur noch eine Frage der Zeit. Genauso verhält es sich auch im Hinblick auf den Teufel. Seit Golgatha ist die entscheidende Schlacht geschlagen. Und das Ende des Teufels ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja, Jesus Christus, er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Dann werden sich aller derer Knie beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen, alle Sprachen, stellt euch mal das vor, alle Sprachen dieser Welt, diese Millionen von Dialekten, die es gibt, werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Vom äußersten Alaska bis zum innersten Papua-Neuguinea werden alle Stämme, Völker und Sprachen bekennen, Jesus ist der Herr. Noch leben wir freilich in einer Welt, in der die Angst regiert. Ja, in vielen Ländern werden Christen verfolgt und eingesperrt. Leider sogar oft getötet. Als ich in Uganda gearbeitet habe, da hat mir mal ein alter Bischof erzählt, der in den schrecklichen Verfolgungen unter Idi Amin, unter Bote, viele Familienglieder verloren hat. Da hat er mir nur gesagt, die sehr schwere Zeit der Verfolgung wurde unserer Kirche zum großen Segen. Wir haben gespürt, dass Jesus Christus gerade im Leiden und Sterben uns treu hindurchgetragen hat und uns Teil an seinem österlichen Sieg geschenkt hat. Und genau das sagt uns Jesus am Schluss unseres Predigttextes in Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich muss zugeben, ich habe auch oft Angst. Ja, vor Krankheit, vor immer größeren Anforderungen im Beruf, vor dem Stress, vor Gelingen oder auch Problemen, auch technischen Schwierigkeiten, die unvorhergesehen kommen können, vor dem Klimawandel, vor was weiß ich. Es gibt viele Dinge, wo man Angst haben kann. Und der Teufel will uns Angst machen. Aber da will uns gerade unser Herr Jesus sagen, ich habe den Sieg über das alles, über die Welt bereits vollbracht. Habt keine Angst. Wenn man einen Baum fällt, dann kann es zum Beispiel passieren, wenn man, nachdem man den Fallkorb gesägt hat und den Fellschnitt schneidet, dass der Baum zumacht. Da kann es passieren, dass die Motorsäge eingeklemmt wird, dass man sie nicht mehr hinauskriegt. Dann kann man Folgendes machen, dann kann man einen Fellkeil setzen und eintreiben und dann wird der Fellschnitt geöffnet und man kann die Motorsäge rausziehen. Genauso kann es einem passieren am liegenden Stamm, wenn man Holz, einen Stamm zersägt, dass plötzlich der Baum, der Stamm, das Schwert der Motorsäge einklemmt, dann bekommt man es nicht mehr raus. Aber mit so einem Fellkeil kann man das Werkzeug dann wieder befreien und weiterarbeiten. Und genau so, bildlich gesehen, ist so ein Fellkeil ein Symbol für die Siegeskraft, die uns unser Herr Jesus schenkt. Wenn wir nicht mehr können, wenn wir Glaubenszweifel haben, wenn wir im Leid sind, dann dürfen wir immer wieder bildlich so einen Fellkeil ansetzen und unseren verklemmten Glauben, wieder unsere Zweifel beseitigen und unseren Glauben wieder frei werden lassen. Dann schenkt uns Jesus Teil seiner Siegeskraft. Denn wir dürfen wissen, wir sind auf der Seite des Siegers. Und dann dürfen wir auch ganz laut, auch für uns einmal ruhig sagen, Jesus ist Sieger. Auf ihn dürfen wir vertrauen. Er schenkt uns auch im Alltag die Kraft, die wir brauchen. Er schenkt uns Teil an seinem Sieg. Er ist immer für uns da und er verlässt uns nie und er verheißt, uns zum Ziel zu bringen, in seine ewige Herrlichkeitswelt und uns heute schon im Alltag durchtragen. Daher wollen wir mit diesem großartigen Herrn in diesen Sonntag und in diese neue Woche gehen. Amen.